Woher kommt?
Woher kommt?
Geschichten von Obst, Gemüse und Co. vom AID-Infodienst. Woher kommt der Apfel? Am Ende der Steinzeit bringen Syrer die ersten Äpfel aus Kleinasien mit in den Westen. Vor allem in Babylon entwickelt sich der Apfel schnell zu einem begehrten Lebens- und Heilmittel, das gar in Form einer eigenen Göttin verehrt wird.
Gütiger König Marduk-Apalidina von Babylon, die ehrwürdige Göttin Ishtar hat uns mit einer Frucht beschenkt, die den Hunger zu stillen und körperliche Qualen zu lindern versteht.
So wahr ich König Marduk-Apalidina heiße, wird die ehrwürdige Göttin Ishtar von uns Babyloniern verehrt und ihre zarte Frucht in unseren Gärten angebaut werden.
Schon bald entwickelt sich der Apfel zum Symbol der Liebe und Fruchtbarkeit. Um 1000 vor Christus findet er Einzug ins alttestamentarische Hohelied Salomons.
Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter allen anderen Männern. In seinem Schatten möchte ich ausruhen und seine Früchte genießen.
Auch die Griechen und Römer erfreuen sich früh am aromatischen Geschmack des Apfels. Die Römer beginnen mit der zielgerichteten Züchtung neuer Sorten und bringen die Früchte mit in ihre nordischen Kolonien. Doch für Kelten und Germanen sind Äpfel gar nichts Neues.
Was die Römer sich immer einbilden. Wildäpfel kennen wir Germanen seit Jahrhunderten. Wir kochen sie zu Mus oder machen Schnaps mit Honig draus. Prost!
Ab dem Mittelalter werden veredelte Apfelbäume auch in Mitteleuropa angepflanzt und kultiviert. Der Apfel als lebenswichtiger Vitamin- und Mineralienspender der Menschen findet in einem Ausspruch des Reformators Martin Luther seine ultimative Würdigung.
Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Die Welt geht jedoch nicht so schnell unter. Und der Apfel entwickelt sich zum Fitness-Snack und Gesundmacher. Er enthält wichtige Ballaststoffe, die Magen- und Darmleiden vorbeugen können. Ein geläufiges englisches Sprichwort lautet denn auch:
An apple a day keeps the doctor away.
Der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner kuriert Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Privatklinik Magenkranke mit geraspelten Äpfeln.
Die geriebenen Äpfel entlasten den Magen und regen die Darmtätigkeit an. Etwas Haferflocken, Zitronensaft, so, Honig und Milch dazu. Und schon haben wir einen schönen, schmackhaften Frühstücksbrei. Den ich hab's Müsli nennen werde.
Nach der Erfindung des Müslis durch Maximilian Bircher-Benner ist der Siegeszug des Apfels nicht mehr aufzuhalten. In Deutschland gilt er als das Obst schlechthin. Heute gibt es rund 1500 heimische Sorten, von denen jedoch nur ein gutes Dutzend wirtschaftlich bedeutend ist.
Kauft, Leute! Golden Delicious! Jonagold! Granny Smith!
Elster, Cox Orange,
Boskop,
Bluster,
kauft Leute,
kauft!
In Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Äpfeln heute bei 17 Kilogramm. Die meisten Äpfel werden weltweit in China geerntet. Rund 30% aller Äpfel stammen von dort. Woher kommt die Erdbeere? In der Steinzeit wächst auf romantischen Waldlichtungen eine kleine rote Frucht, die schnell zu den Lieblingsspeisen der frühen Menschen gehört.
Oh, 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 Wald, Lichtung, oh, Frucht, oh, gut, lecker, lecker, oh.
Obwohl die kleine, kaum fingernagelgroße Frucht botanisch zu den Nussfrüchten gehört, wird sie bereits früh als Walderdbeere bezeichnet.
Oh, ich nenne dich Erdbeere.
Bereits in der Antike wird sie auf Feldern kultiviert. Römische Dichter wie Ovid und Plinius verewigen ihren edlen Geschmack in holden Gedichten.
O Erdbeere, du süße Frucht des Waldes, nur dir möchte ich meine Liebe schenken, nur für dich will ich die auf der Erde verweilen. Nur für den zarten Geschmack deines fruchtigen Fleisches nehme ich die Mühsalen des Lebens auf mich. Oh, Erdbeere, ich liebe dich.
Ähm, Wegen ihrer geringen Größe ist die schmackhafte Erdbeere jedoch zunächst nur den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Das ändert sich erst 1712, als französische Siedler in Nordamerika eine neue, großfruchtige Erdbeere entdecken.
Oh la la, c'est magnifique. So große Erdbeeren habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da werden meine Brüder und Schwestern in Europa Augen machen. Oh!
Von diesem Zeitpunkt an ist auch in Europa die großfruchtige amerikanische Virginia-Erdbeere das Maß aller Dinge. Für den endgültigen Durchbruch der Erdbeere sorgt jedoch ein französischer Militärmathematiker. Eigentlich soll François Fraisier 1714 im Auftrag des französischen Staates die spanischen Seehäfen in Peru und Chile ausspionieren. Doch Fraisier ist vielmehr an der Flora und Fauna Südamerikas interessiert.
Was sind denn das nur für exotische Pflanzen? Soll doch der König von Frankreich selbst aus Versailles hierher kommen und die spanischen Kriegsschiffe zählen.
Ich wandere lieber!
Durch die herrliche frische Natur und erfreue mich der lieblichen Blumen.
Dabei entdeckt Fraisier eine noch größere Erdbeerenart, die sogenannte Chile-Erdbeere. Aus ihr und der Virginia-Erdbeere kreuzen holländische Botaniker im Jahr 1750 die heute noch in unseren Gärten heimische Art. Ein Jahr später lässt König Georg II. Von Hannover die neue Art erstmals in Deutschland pflanzen.
Hier, pflanze mir diese neue große Erdbeerenart, Gärtner. Wenn ich wiederkomme, ist er drin.
Sehr wohl, Majestät. Die Früchte werden euren königlichen Gaumen nicht enttäuschen.
An die Arbeit!
Damit nicht nur Könige in den Genuss der neuen großen Erdbeeren kommen, werden im 19. Jahrhundert nahe Baden-Baden die ersten gewerbsmäßigen Erdbeerplantagen Deutschlands angelegt. Der Durchbruch der reichhaltig mit Vitamin C gesegneten Frucht zur Volksbeere ist damit geschafft. Heute geben 96% aller Deutschen an, gerne Erdbeeren zu essen. Jeder Bundesbürger verdrückt pro Jahr rund 3 Kilogramm der süßen Früchte. Woher kommt das Brot? In der Steinzeit entdecken die Menschen durch Zufall, dass sich aus zerstoßenen Getreidekörnern ein schmackhafter Brei zubereiten lässt.
Hä? Schmackhaft? Schmackhaft ist anders.
Aber gibt ja sonst nichts.
Von weitreichender Bedeutung ist deshalb die Erkenntnis, dass sich der Getreidebrei mittels Feuer zu kleinen leckeren Fladen backen lässt.
Hä? Lecker? Lecker ist anders.
Aber gibt ja sonst nichts.
Die alten Ägypter kommen rund 5000 Jahre vor Christus erstmals auf die Idee, den Getreidebrei gären zu lassen und ihn erst dann zu backen. Das Resultat sind die ersten Sauerteigbrote mit einem äußerst delikaten Geschmack, die unseren heutigen Broten bereits recht ähnlich sind.
Delikat? Delikat ist anders. Unsere ägyptischen Brote, die zu Ehren des göttlichen Pharaos gebacken werden, sind die besten, hervorragendsten, unübertroffensten, elefantösesten Brote, die je das strahlende Licht der Welt erblickten.
Tatsächlich kennt man im alten Ägypten bereits 30 verschiedene Brotsorten. Von ihren Nachbarn werden die Bewohner des Landes am Nil deshalb auch scherzhaft Brotesser genannt.
Diese Ägypter! Ständig essen sie Brot! Und essen sie mal kein Brot, bauen sie Pyramiden! Wer soll diese Brotesser nur verstehen? Das ist es!
Na, die Römer zum Beispiel. Sie übernehmen von den Ägyptern das Sauerteigverfahren und verfeinern es. Vor allem aber erfinden sie den ersten Teigknetautomaten. Einen großen Trog, in dem sie über eine eigene Mechanik große Rührhölzer bewegen können. Angetrieben wird der Automat meist von einem bedauernswerten Sklaven.
Dreh, Sklave! Schneller, schneller! Ich will endlich mein Brot!
Römische Großbäckereien sind bereits zur Zeit Christi in der Lage, 36.000 Kilogramm Brot pro Tag herzustellen. Kein Wunder, dass die Kelten und Germanen hoch erfreut über die Errungenschaften ihrer Nachbarn jenseits der Alpen sind.
Sauerteigbrot. Viel besser als unsere germanischen Dinkelfladen. Sind die Römer also doch für etwas gut?
Ab dem 7. Jahrhundert nach Christus versuchen sich in Deutschland vor allem Klostermönche in der Kunst des Brotbackens.
Heilige Maria, Mutter Gottes, heute ist mir ein Brot gelungen, das den Teufel beichten ließe. Nur eine Scheibe davon und der elendste Sünder wird zum vorbildlichen Heiligen.
Ab dem 15. Jahrhundert wird die erforderliche Hefe für den Sauerteig systematisch gezüchtet. Die erste deutsche Großbäckerei öffnet 1844 in Berlin ihre Pforten. Wichtiger für das positive Image des nährstoffreichen Lebensmittels ist jedoch ein depressives Fernsehbrot namens Bernd.
Ich bin traurig, so traurig, unendlich traurig.
Trotz oder gerade wegen Bernd. Heute gilt Deutschland als die Brotessernation schlechthin. Jeder Deutsche kann aus rund 600 verschiedenen Brotsorten wählen und isst ca. 86 Kilo des gebackenen Getreides pro Jahr. Woher kommt der Käse? Der Legende nach wird Käse rund 8000 Jahre vor Christus zufällig von ahnungslosen Hirten in Mesopotamien entdeckt. In den getrockneten Schafsmägen, mit denen sie ihre Milch transportieren, finden sie am Ende eines langen Tages seltsame weiße Klumpen.
Ah! Heiliger Gott des gehörnten Wolltieres! Was sind das für seltsame Klumpen in meinem Vorratsbeutel? Und wo ist meine leckere Milch vom Morgen geblieben?
Erst durch einen heroischen Selbstversuch erfährt der ahnungslose Hirte, dass seine Milch durch ein Fermentierungsenzym im Schafsmagen zu einem wohlig schmeckenden Sauermilchkäse geronnen ist.
Oh, heiliger Gott des gehörnten Wolltieres! Welch leckeres, gaumenschmeichelndes Lebensmittel hast du aus meiner schnöden Milch gemacht!
Aus der zufälligen Entdeckung wird in der Folgezeit schnell ein beliebtes Luxusgut. Dem Käse schrieb man eine aphrodisierende Wirkung zu, die ihn zu einer begehrten Opfergabe der Götter macht.
Ehrwürdige Göttin der Fruchtbarkeit und des willigen Unterleibs, ich opfere dir ein großes Stück edelsten Schimmelkäses, so, auf dass du mir die Söhne und Töchter schenkest, die meine Frau und ich uns so sehr erwünschen.
Sogar der griechische Philosoph Aristoteles verfasst im 4. Jahrhundert vor Christus eine fachliche Abhandlung über den Käse.
Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Doch ein Käse ist nicht nur ein Käse. Ein Käse ist ein Käse, der ein Käse ist. Um den Gaumen des Menschen zu gefallen. So.
Griechische Sklaven bringen die Käsereikunst mit ins Römische Reich, wo unzählige Käsevariationen entstehen.
Römer kauft Käse! Frischkäse, Ziegenkäse, Schafkäse, Weichkäse, Hartkäse, Rohmilchkäse, Sauermilchkäse, stinkender Käse, sehr stinkender Käse, äußerst stinkender Käse, abnorm stinkender Käse. Kauft den bloß, da bin ich ihn los.
In Mitteleuropa machen sich ab dem Mittelalter vor allem Klostermönche um die Käseherstellung und die Käsegeschichtsschreibung verdient.
Anno Domini 1115, der Graier wird erfunden. 1184, Gouda und Edamer werden erfunden. 1200, Emmentaler und bayerischer Handkäse werden erfunden. 1282, der Appenzeller wird erfunden.
Heiliger Vater, noch mehr Käseerfindungen und mir geht die Stimme, die Tinte aus.
Die erste deutsche Käseverordnung wird im Jahr 812 von Kaiser Karl dem Großen erlassen. Von diesem Zeitpunkt an dürfen Klöster und Bauern ihren selbstproduzierten Käse als offizielles Zahlungsmittel benutzen.
Was bringst du mir da, Bauer? Ist das der zehnte Teil deiner Ernte, den du mir schuldig bist?
Nein, mein Fürst, es ist nicht der zehnte Teil meiner Ernte, sondern etwas viel Edleres.
Was kann es Edleres geben als den zehnten Teil deiner Ernte? Bauer, sprich!
Käse, mein Fürst. Edelster Käse aus der Milch meiner Schafe und Kühe.
Käse! Oh, Bauer! Wie glücklich du mich machst. Ich liebe Käse!
Heute gibt es weltweit hunderte unterschiedliche Käsesorten. Führend in der Produktion von Käse sind jedoch nicht die traditionellen Käseländer, sondern mit großem Abstand die USA, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Nach neuesten wissenschaftlichen Studien kann der Konsum von Käse sogar das Traumerleben von Frauen beeinflussen.
Oh.
Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen?
Ich bin okay. Und ich hab so schön geträumt, Honey.
Sicher von mir, Honig?
Nein, von Käse.
Was?
Woher kommt der Pfirsich? Die ersten Pfirsichbäume werden um 2700 vor Christus in Südchina kultiviert. Die samtweiche Haut und die charakteristische Form der Frucht sorgen bereits früh für Vergleiche mit der weiblichen Rückseite.
Oh, meine geliebte Mailin, dein zartes Gesäß erinnert mich an die lieblichen Pfirsiche im Garten meines Großvaters, Xin Laoming.
Oh, mein geliebter Han Laoming, deine knollige Nase erinnert mich an die Kartoffeln im Garten meiner Großmutter Mioling.
Was?
Im ersten Jahrhundert vor Christus gelangt der Pfirsich über Kleinasien bis ins Römische Reich. Dort wird die saftige Frucht schon bald als Luxusgut gehandelt.
Reiche römische Bürger, kommt zu mir und kauft Pfirsiche, wenn ihr es euch leisten könnt. Nur die Reichsten der Reichen sind meine Kunden und kommen in den Genuss der frischesten Früchte.
Da Pfirsiche leicht verderblich sind, ist der Transport über lange Strecken zu diesem Zeitpunkt kaum möglich. Pfirsiche müssen deshalb dort verkauft werden, wo sie auch angebaut werden. Da Pfirsichbäume Kälte nicht vertragen, ist ihr Anbau in Deutschland zunächst kaum möglich.
Och nee, du, Herr F., schon wieder ist mir einer von diesen neuen Pfirsichbäumen eingegangen. Warum können die Dinger nicht auch bei uns in Deutschland wachsen? Und wenn sie es denn tun, dann sind die Früchte kaum größer als Pflaumen, ist doch furchtbar.
Die mittelalterliche Kräuterexpertin Hildegard von Bingen urteilt über den Pfirsich deshalb wenig schmeichelhaft.
Die Frucht dieses Baumes ist weder dem Gesunden noch dem Kranken bekömmlich.
Natürlich liegt die profunde Kräuterexpertin mit diesem Urteil gründlich daneben. Pfirsiche enthalten reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings ist in den Kernen auch giftige Blausäure enthalten. Woher kommt die Milch? Auf die Idee, die Milch ihrer Kühe nicht den Kälbern zu überlassen, sondern selbst zu trinken, kommen 5000 vor Christus erstmals die Sumerer.
Bei Mutti an der Brust hat die Milch doch auch gut geschmeckt. Dann können wir doch genauso gut an Kuhäutern nuckeln.
Doch die Sumerer in Babylonien belassen es nicht dabei, die frische Kuhmilch zu trinken. Sie dicken die gemolkene Milch in großen Tongefäßen ein und stellen Quark daraus her.
Frischer Quark mit Honig und Kräutern. Lecker.
Später geht man dazu über, auch Ziegen, Schafe und Esel zu melken. Oder Pferde. Aus deren Milch fertigen asiatische Reitervölker den ersten Kefir.
Ist es wahr, großer Khan des Mongolischen Reichs, dass wir wieder in den Krieg ziehen werden?
Ja, tapferer mongolischer Krieger. Es ist wahr. Melkt eure Stuten bis auf den letzten Tropfen. Und trinkt Kefir. Er lässt Mut und Tapferkeit in euren Herzen wachsen.
Weniger kriegerisch wird die Milch bei den alten Griechen behandelt. Der Philosoph Aristoteles hält Milch für ein so bedeutendes Elixier und Heilmittel, dass er sich für die Einrichtung von Milchkuranstalten einsetzt.
Die Milch ist ein wohlbekömmliches Produkt der Natur. Sie fördert die Gesundheit des Menschen und bewahrt sie. Trinkt deshalb Milch, Griechen! Sie stärkt das Wohlbefinden und schützt vor Alter und Krankheit.
Tatsächlich sind in der Milch lebensnotwendige Vitamine, Proteine und Mineralstoffe enthalten, die der Gesundheit des Menschen nützlich sind. Vor allem liefert Milch mehr Kalzium als jedes andere Lebensmittel. Kalzium ist besonders wichtig für den Aufbau und den Erhalt von Knochen und Zähnen. Allerdings enthält Milch auch Milchzucker, der von ganzen Völkern in Asien und Afrika wegen des fehlenden Enzyms Laktase nicht aufgespalten werden kann.
Manche Menschen mit einer sogenannten Laktoseunverträglichkeit müssen nur einen Fingerhut voll Milch trinken und leiden bereits in kürzester Zeit unter Völlegefühl, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und Sodbrennen. Sie sollten den Konsum von frischer Kuhmilch möglichst vermeiden. Vielen Dank.
Danke, Professor Schimmelpfennig. Für den durchschlagenden Erfolg der Milch als Grundnahrungsmittel sorgt ohnehin erst im 19. Jahrhundert der Franzose Louis Pasteur. Er findet heraus, dass Milch durch Erhitzen länger haltbar gemacht werden kann.
Chérie, ich kann nicht einschlafen. Machst du mir bitte eine warme Milch, bitte?
Wenn ich die Milch nur kurz erhitze, töte ich alle Keime und Bakterien und verlangsame den Gärprozess. So kann ich sie länger haltbar machen.
Chérie, was ist mit meiner Milch? Ich kann nicht einschlafen.
Aber meine Liebe, gedulde dich doch einen Moment. Ich bin gerade dabei, eines der größten Probleme der Menschheit zu lösen.
Marne, Chérie, du sollst mein Problem lösen. Ich kann nicht einschlafen, ne?
Nach Louis Pasteurs Pasteurisierungsverfahren steigert sich die Milchproduktion um ein Vielfaches. Heute decken Milcherzeugnisse ein Viertel des täglichen Nahrungsbedarfs. Mit rund 28 Millionen Tonnen Kuhmilch ist die Bundesrepublik der größte Milcherzeuger in der Europäischen Union. Die allergrößten Milcherzeuger der Welt sind jedoch die Blauwale. Das Weibchen liefert rund 500 Liter Milch pro Tag. Woher kommen die Haferflocken? Nördlich des Schwarzen Meeres bauen die Menschen 5000 vor Christus Weizen an. Zwischen das Getreide schummelt sich regelmäßig ein hartnäckiges Gras, das die Ernte empfindlich erschwert.
Heiliger Getreidegott, schon wieder wächst in meinen Feldern dieses verdammte Gras, mit dem kein Bauer was anzufangen weiß. Was soll ich bloß damit machen?
Erst mit den Jahren wird den frühzeitlichen Bauern bewusst, dass es sich bei dem vermeintlichen Unkraut um eine höchst nützliche, nahrhafte Pflanze handelt.
Ich verstehe gar nicht, was unsere Vorfahren gegen den Hafer hatten. Er lässt sich problemlos anpflanzen, ja, und ist der Gerste und dem Weizen weit voraus.
Da Hafer genügsam ist und wenig Pflege benötigt, wird er schon bald in ganz Europa großflächig angebaut. Die zermahlenen Körner bilden die Grundlage für das Hauptnahrungsmittel der armen Bevölkerungsschichten.
Guten Morgen, Kinder. Aufstehen. Es gibt Hafergrütze.
Ah, da bin ich schon wieder.
Kinder, Mittagessen. Es gibt Hafergrütze.
Oh nein, nicht schon wieder.
Abendessen. Kinder, es gibt Hafergrütze.
Oh nein, nicht schon wieder.
Im Mittelalter entwickelt sich der Hafer zur Feldfrucht Nummer 1 in ganz Europa. Erst in der frühen Neuzeit wird er von der Kartoffel verdrängt.
Hafer, wer baut denn heute noch Hafer an? Die Zukunft liegt in der Kartoffel. Kolumbus hat Amerika schließlich nicht umsonst entdeckt, gell?
Zu neuer Popularität kommt der Hafer erst wieder gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dank eines Schweizer Arztes namens Maximilian Bircher-Benner. Der erfindet das Müsli, einen schmackhaften, gesunden Frühstücksbrei aus Früchten und Haferflocken.
Guten Morgen, Kinder. Aufstehen. Es gibt Haferflocken-Müsli.
Oh ja, endlich wieder Müsli!
Doch nicht nur Kinder lassen sich von Haferflocken begeistern. Die ballaststoffreichen Flocken sind nicht nur lecker, sondern helfen unter anderem beim Muskelaufbau durch hochwertiges Eiweiß, Calcium und Eisen.
Anabolika, EPO, Blutdoping, alles Mist. Nicht mit mir. Das Einzige, was wirklich hilft, die Muckis schön geschmeidig zu machen, sind Haferflocken. Da, Haferflocken. Leichte Kost, aber lecker.
Zu den größten Haferproduzenten gehören heute die USA, Kanada und Australien. Woher kommt der Knoblauch? Ihren ersten wirkungsvollen Auftritt hat die ursprünglich aus Asien stammende Knolle zur Zeit der Pyramidenbauten. Den ägyptischen Arbeitern wurde neben ihrem Lohn eine tägliche Ration Knoblauch versprochen. Als diese ausbleibt, legen die Arbeiter die Arbeit nieder.
Ohne Knoblauch keine Pyramiden! Ohne Knoblauch keine Pyramiden!
Auch bei den alten Griechen erfreut sich die Zwiebelabart außerordentlicher Beliebtheit. Bei den traditionellen Sportwettkämpfen der Antike gilt Knoblauch als leistungssteigerndes Mittel.
No Noch liegt Dimitros Paradopoulos abgeschlagen am Ende des Feldes. Ausgeschlossen, dass er auf der letzten Stadionrunde zu den Führenden aufschließen kann. Doch was ist das? Was sehe ich dort? Papadopoulos beißt in eine Knoblauchzehe. Unglaublich, was hier passiert. Mit dem Knoblauch im Blut zündet Papadopoulos den Turbo. Er holt auf, macht Meter um Meter gut. Er überspurtet die ersten Läufer. Jetzt ist er am Führenden dran. Noch gut 20 Meter. Ist es dazu fassend? Papadopoulos gewinnt! Papadopoulos gewinnt! Das ist unfassbar!
Die Römer bringen die krautige Pflanze nach Deutschland, wo man ihr wegen ihres herben Geruchs zunächst skeptisch begegnet.
Oh, oh, hör auf, was ist denn Sippe? Das stinkt ja wie faule Eier. Oh, ich geht.
Verantwortlich für den herben Geruch ist ein schwefelartiges, ätherisches Öl namens Aliin, das in jeder Knoblauchzehe steckt. Für den englischen Dichter William Shakespeare ist der Knoblauchgeruch gar so unangenehm, dass er in seinem Sommernachtstraum vor dem Verzehr warnt.
Esst keinen Knoblauch! Denn wir wollen nur süßen Odem von uns geben.
Der Rest der Welt lässt sich von dem englischen Dichter den Genuss der gesunden Zehen jedoch nicht verbieten. Bereits im Mittelalter wird Knoblauch als Medikament gegen vielfältige Krankheiten eingesetzt.
Esst Knoblauch, liebe Leute, die Pest ist in der Stadt. Nur Knoblauch rettet euch vor dem schwarzen Tod. Esst Knoblauch, liebe Leute. Esst Knoblauch, liebe Leute. Die Pest ist in der Stadt.
Da der Knoblauch während des Trocknungsprozesses eine dunklere Farbe annimmt, glauben die Menschen im Mittelalter, dass er alle bösen Geister anzieht und sie verschlingt. Besonders bekannt ist sein Einsatz gegen blutsaugende Vampire, an deren Existenz die Menschen damals noch glauben.
Ich bin auf der Suche nach Menschenblut. Ah, frisches Menschenblut. Ha, ich rieche es. Hier ist Menschenblut zu Hause.
Oh nein, der Knoblauch. Bloß weg hier!
Moderne Wissenschaftler finden später heraus, dass die ätherischen Öle im Knoblauch ein wirkungsvoller Schutz gegen Herz- und Kreislauferkrankungen sind. Außerdem hilft Knoblauch gegen Bluthochdruck, einen erhöhten Cholesterinspiegel und gegen Husten. Die Lebenserwartung von Menschen, die täglich 4 Gramm Knoblauch zu sich nehmen, ist erheblich höher als die der Knoblauchhasser.
Herr Doktor, ich flehe Sie an. Helfen Sie mir gegen diesen furchtbaren Husten.
Kein Problem. Essen Sie Knoblauch, guter Mann.
Aber Herr Doktor, wenn ich diese Knoblauchzehe esse, ist meine Frau über alle Berge.
Sie müssen sich schon entscheiden, guter Mann. Entweder Sie husten weiter oder Sie essen diese Knoblauchzehe.
Ja. Na dann, geben Sie das Ding schon her. Endlich Linderung. Und der Mundgeruch ist gar nicht so schlimm.
Ich muss dann mal wieder los.
In Deutschland ist der Knoblauch inzwischen längst zum Bestandteil gesunder Ernährung geworden. Man findet ihn beinahe in jeder Küche, als Knolle oder zerstoßen als Pulver. Aufgrund seiner großen Anpassungsfähigkeit lässt er sich fast in jedem heimischen Garten ziehen und ernten. Woher kommt die Kirsche? Im Jahr 70 vor Christus macht der römische Feldherr Lucullus eine höchst schmackhafte Entdeckung. In der Stadt Kerasos am Schwarzen Meer kredenzt man dem Feinschmecker eine außergewöhnlich fruchtige Kirsche.
Was bringst du mir für seltsame rote Früchte? Händler der von uns Römern unterworfenen Stadt Kerasos.
Edler Römer, es sind Kirschen. Sie werden eurem römischen Gaumen aufs Trefflichste schmeicheln. Bitte sehr.
Kirschen? Halte mich nicht für dumm, Händler. Ich kenne wilde Kirschen aus meiner römischen Heimat. Aber diese Früchte, die du mir bringst, sind größer als alle Wildkirschen, die ich je auf meinen Feldzügen sah.
Nein, nein, edler Römer, wie könnte ich euch für dumm halten? Wir kreuzen unsere Wildkirschen und kultivieren sie zu einer neuen Art.
Gleich nach dem ersten Biss weiß Lucullus, dass er zukünftig nie wieder auf die aromatischen Früchte vom Schwarzen Meer verzichten will.
Beim gnädigen Gott des Essens und Schlemmens. Diese Kirschen müssen mit nach Rom.
Die Römer verbreiten die veredelten Kirschen in ganz Europa und bringen sie auch nach Deutschland.
Aber mal ganz ehrlich, ne? Auf den Besuch der Römer hier bei uns in Germanien hätte ich verzichten können. Die hätten schön in ihrem sonnigen Reich jenseits der Alpen bleiben können, ne? Aber was ich ihnen ganz sicher nie vergessen werde, sind die leckeren Kirschen, die sie uns mitgebracht haben, ne?
Im Mittelalter wird die Kirsche zunehmend auch als Heilmittel eingesetzt. Bereits ein halbes Pfund Kirschen täglich lässt den Harnsäurespiegel sinken und schützt vor Gicht. Na, Muttchen, wo drückt der Schuh? Hm?
Nicht der Schuh, Herr Doktor. Die Gicht quält mich. An den Fingern, an den Zehen, eigentlich überall.
Muttchen, iss Kirschen. Jeden Tag 2 Hände voll und du kannst wieder tanzen wie ein junges Mädchen. Tatsächlich deckt bereits ein halber Liter Kirschsaft den Vitamin-C-Bedarf eines ganzen Tages. Deshalb werden die Früchte in der Naturmedizin auch als Mittel gegen Parodontose und Arthritis eingesetzt.
Das kann man machen, ja. Aber ich esse die Dinger lieber so. In Kirschen, da könnte ich mich hineinlegen. Oh, herrlich. Ein Traum. Oh.
Heute stammen rund 80% der Welternte aus Europa. Trotzdem ist die Kirsche auch außerhalb des Kontinents noch immer ein Symbol für Reinheit und Fruchtbarkeit. In Japan versammeln sich jährlich Hunderttausende zum Fest der Kirschblüte, dem sogenannten Hanami.
Domo arigato gozaimashita. Schau an, wenn die zarten Frühlingsstrahlen der Sonne den Tau vom Gras ernten, erstrahlen die Kirschbäume in unschuldigem Weiß unendlicher Reinheit. Haiku.
Gegessen werden die Kirschen in Japan auch. Doch die Kirschesser Nummer 1 wohnen in Europa. Woher kommt die Kiwi? Seit Jahrhunderten wächst in China eine Frucht, die chinesische Stachelbeere genannt wird. Doch der Geschmack scheint dem feinen chinesischen Gaumen nicht immer zu schmeicheln.
Bitte sehr, der Herr hat die Nummer 113 bestellt. Pekingente mit chinesischer Stachelbeere.
Nein, ich habe die Nummer 114 bestellt. Peking-Ente mit Süß-Sauersoße. Ja? Die verdammten chinesischen Stachelbeeren will doch kein Mensch.
Zumindest in China ist die eiförmige Frucht mit der haarigen Schale nicht besonders begehrt. Ein ganz anderes Geschmacksempfinden hat jedoch die Leiterin eines neuseeländischen Mädchen-Colleges, als sie im Jahr 1906 China bereist. Isabel Fraser ist entzückt vom herbsüßen Fruchtfleisch der dicken Stachelbeere.
Oh my God, wonderful. Very delicious. Das muss ich unbedingt mitnehmen nach Neuseeland. Mhm.
Der neuseeländische Gärtner Alexander Allison pflanzt die ersten von Isabel Fraser mitgebrachten Samen an und kann 1910 die ersten Früchte ernten. In der Folgezeit entstehen die ersten großen Plantagen in Neuseeland. Doch für den Export erweist sich der Name chinesische Stachelbeere als wenig verkaufsfördernd. In den 50er Jahren lehnt ein kalifornischer Händler den Einkauf wegen des umständlichen Namens sogar ab.
Chinesische Stachelbeere. Mit dem Namen bekomme ich keine 2 Kilo von den grünen Dingern verkauft. Dabei sind die richtig lecker. Ja, for real, man. Überlegt euch einfach einen anderen Namen, ihr Kiwis in Neuseeland. Und ich kaufe tonnenweise eure Früchte.
Die Kiwis, wie die Neuseeländer auch scherzhaft genannt werden, überlegen nicht lange. Sie benennen die chinesische Stachelbeere einfach nach sich selbst um. In Kiwi. Der neue, leicht zu merkende Name macht den Weg für die exotische Frucht auch nach Europa frei. In den 80er Jahren gehört die Kiwi bereits zum festen Bestandteil deutscher Supermärkte.
Sagen Sie mal, was sind denn das für grüne Dinger hier? Also, die sehen ja aus.
Das sind Kiwis, frisch aus Neuseeland eingetroffen. Erstklassige Ware. Mit nur einer Kiwi können Sie Ihren Tagesbedarf an Vitamin C abdecken.
Ach so, ist ja interessant. Ist aber lecker.
Ja. Aber die Schale müssten Sie vorher abmachen.
Ach so.
Heute werden Kiwis sogar in den warmen Weinbaugebieten Deutschlands angebaut. Neben dem hohen Vitamin-C-Anteil enthält die Kiwi mehrere lebensnotwendige Mineralstoffe. Nur ins Müsli sollte man sie nicht roh hineinschnibbeln, weil sie ein eiweißspaltendes Enzym enthält, das die Milch bitter macht.
Naja, also neben kein Müsli, jetzt schmeckt er alleine auch viel besser.
Woher kommt der Kürbis? Die ersten Kürbisse werden bereits rund 5000 Jahre vor Christus von indianischen Ureinwohnern in Mittelamerika angebaut.
Oh, mächtiger Sonnengott, was hast du mir für eine riesige Beere in meinem Acker beschert?
Das ist doch keine Beere, Idiot. Das ist ein verdammter Riesenkürbis.
Sag ich doch, eine Beere.
Tatsächlich gehört der Kürbis botanisch zu den Beerenfrüchten, auch wenn er ganz anders aussieht. Portugiesische Seefahrer bringen die ersten Kürbisse im 16. Jahrhundert mit nach Europa.
Was hast du mir vom neuen Kontinent mitgebracht, Seefahrer?
Eine neue Frucht, mein König. Die Indianer nennen sie Kürbis.
Zeig her, Seefahrer.
Sie ist zu schwer, mein König. Zwei meiner stärksten Seeleute müssen sie für euch hereintragen.
Was soll ich mit diesem Riesending anfangen, Seefahrer? Geh und verfüttere deine neue Frucht an die Schweine.
In den ersten Jahrzehnten wird der Kürbis auf europäischem Boden hauptsächlich als Viehfutter angebaut. Oder er dient Bauern und armen Leuten als Nahrungsmittel.
Die Reichen und Vornehmen dürfen niemals erfahren, wie schmackhaft diese Kürbisse sind.
Sollen sie ruhig im Glauben bleiben, der Kürbis tauge nur fürs Vieh und Bauern. Solange sie nicht wissen, wie gesund und nahrhaft die edlen Früchte sind, haben wir armen Leute sie für uns alleine.
Im 20. Jahrhundert setzt sich jedoch zunehmend auch in den oberen Gesellschaftsschichten das Wissen durch, wie nahrhaft und wohlschmeckend der Kürbis ist. Zudem entdeckt man seinen Wert als kalorienarmen Schlankmacher. Das aus Irland stammende Halloween-Fest am Abend vor Allerheiligen verschafft dem Kürbis zusätzliche Popularität.
Hallo, wow, ich bin ein furchteinflößendes Monster. Gib mir Süßes, Onkel, sonst kriegst du Saures.
Sag mal, du bist doch die kleine Steffi von gegenüber. Verschwinde bloß, du pummeliger Rotzlöffel, bevor ich mich vergesse, du. Und nimm deinen ausgehöhlten Kürbis mit oder du fängst dir einen Satz heißer Ohren, du Göre, du.
Ich wollte doch nur feiern.
Nach altem keltischem Brauch sollen Hexen und Fratzen vor Allerheiligen die bösen Geister vertreiben. Es klappt nur nicht immer. Zu einem männlich dominierten Hobby wird gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Zucht von Riesenkürbissen.
Haha, ich hab den größten.
Nein, meine ist größer. Macht euch doch nichts vor, ich hab den allergrößten. Nein, du hast dich, mein Freund. Meiner ist der Größte.
Meiner.
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 Den größten Kürbis der Welt züchtet im Sommer 2006 der Amerikaner Ron Wallace. Sein Rekordkürbis wiegt satte 681 Kilogramm und könnte leicht die Bewohner eines ganzen Straßenzuges satt machen. Woher kommt die Karotte? Bereits in der Jungsteinzeit wissen die Menschen den Geschmack einer länglichen Wurzel zu schmecken.
Hunger, Frau, mach Möhreneintopf.
Mann, erst tragen Müll runter. Oho, oho.
Gut, Müll tragen. Dann Möhreneintopf.
Ja, erst Müll tragen, dann Möhreneintopf, Mann.
Gut, Frau.
Die Möhre oder Karotte ist zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs orange. Die frühen Wildsorten schimmern violett, rot und schwarz. Aufgrund ihrer Form wird die Wurzel in der Antike auch als Fruchtbarkeitsmittel eingesetzt.
Was soll ich nur tun, Doctorus Maximus? Als römischer Senator brauche ich dringend einen Nachfahren, der mein Erbe antritt. Aber mit dem Kindermachen will es einfach nicht klappen.
Esst Karotten, verehrter Senator. Die Karotte wird euch den ersehnten Stammhalter bescheren, glaubt mir.
Leider vermag die Karotte keine Wunder zu bewirken. Sie ist gesund, lecker und ihr hoher Beta-Carotin-Anteil sorgt für gutes Sehvermögen und eine geschmeidige Haut. Doch ein Garant für Nachwuchs ist die Möhre sicher nicht. Die Damen am englischen Königshof wissen in der frühen Neuzeit sogar noch etwas anderes mit dem grünen Kraut der Karotte anzufangen.
Oh, liebste Lady Hardcastle, welch elegantes Accessoire tragen Sie heute in Ihrem Haar?
liebste Lady Pandacast, kann es wirklich möglich sein, dass Sie es noch nicht mitbekommen haben? Ganz London liegt seit Wochen im Karottenkrautfieber. Ohne den grünen Busch in meinen Haaren würde ich kaum mehr das Haus verlassen.
Oh, meine Liebe, dass ich diesen höchst schicklichen Modetrend verpasst habe, ist eine große Sünde. Ich muss sofort zum Markt, um mir frische Möhren zu besorgen. Oh mein Gott!
Erst im 19. Jahrhundert kommt die Karotte zu ihrer typischen Farbe. Französische Landwirte kreuzen eine mitteleuropäische Möhre mit der mediterranen Riesenmöhre und kreieren so die heute typische orange Art. 1908 entdeckt der Heidelberger Kinderarzt Ernst Moro eine weitere Anwendungsart der knackigen Wurzel.
Sehr geehrte Studenten der Heidelberger Universitätsklinik, ich darf Ihnen heute meine Forschungsergebnisse bezüglich der Karotte mitteilen. Nach meinen jüngsten Untersuchungen ist die Karotte in Suppen ein vorzügliches Mittel, nicht wahr, gegen jegliche Art, ich betone jegliche Art von Durchfall bei kleinen Kindern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Forschungsergebnisse von Professor Ernst Moro sind nicht überraschend. Schließlich ist Karottenbrei eines der ersten Lebensmittel, das Kinder nach der Muttermilch vertragen. Hierbei spielt auch der relativ hohe Zuckeranteil in der Möhre eine Rolle. Trotzdem ist die Karotte ein kalorienarmer Schlankmacher.
Wenn ich auf Diät bin, es ist nur Möhren. Nur. Mehr brauche ich nicht.
Heute werden mehr als 60 Zuchtformen und hunderte Sorten angebaut. Die weltweite Jahresernte liegt bei 13 Millionen Tonnen. Nach Großbritannien, Frankreich und Italien ist die Bundesrepublik der viertgrößte Möhrenproduzent Europas. Woher kommt die Kartoffel? 8000 Jahre vor Christus werden in Peru und Bolivien die ersten Kartoffeln angebaut. Bei den Inkas heißt die Kartoffel noch Papas. Und wird so sehr verehrt, dass man sogar zu einer eigenen Kartoffelgöttin betet.
Ehrwürdige Kartoffelgöttin, wir danken dir für die reiche Ernte in diesem Jahr. Noch schöner wäre es allerdings, wenn du uns nächstes Jahr dickere Knollen beschertest. Danke.
Die ersten Europäer, die von der Existenz der Kartoffel erfahren, sind die Spanier. Der iberische Konquistador Francisco Pizarro erobert und zerstört im 16. Jahrhundert das südamerikanische Inka-Reich. Auf der Suche nach Gold und Silber stößt er auch auf die Kartoffel.
Was soll ich mit den braunen Klumpen? Ich will Gold und Silber.
Aber Herr, das sind Papas. Nimm sie und verschone mein Leben. Sie sind mehr wert als alles Gold und Silber.
Lass mich in Frieden mit deinen Papas. Bring mir Gold und Silber, nichtswürdiger Inka. Dann verschone ich dein Leben.
Trotz Pizarros Widerstand findet die Kartoffel ihren Weg über Spanien und England nach Europa. Dort wird sie wegen ihrer schönen Blüten jedoch zunächst nur in botanischen Gärten und fürstlichen Parkanlagen gepflanzt.
Gärtner, sag, was ist das für eine hübsche neue Pflanze, die du in meinem Garten pflanztest?
Bei uns nennt man sie Kartoffel, edler Fürst. In Spanien heißt sie Patata, in England Potato und in Frankreich Pomme de Terre. Sie stammt aus dem untergegangenen Inka-Reich in Südamerika.
Sehr schön, Gärtner. Welch edles Gewächs doch meinen Garten schmückt. Gute Pflege, Gärtner.
Ei, sicher.
Erst allmählich setzt sich die Kartoffel in Europa auch als Nahrungsmittel durch. Zunächst wird sie an den Fürstenhöfen als kulinarische Neuigkeit gefeiert.
Köstlich, diese gelbe Knolle. Was die schöne Blume aus meinem Garten doch auch an feinstem Geschmacke herzugeben vermag.
Erst Friedrich II. Von Preußen erkennt den enormen Nährwert der Kartoffel für die Allgemeinheit und setzt sie im Kampf gegen grassierende Hungersnöte ein. 1745 lässt er die Pflanzen in ganz Preußen kostenlos verteilen. Im Jahr 1756 macht er den Kartoffelanbau zur Pflicht.
An alle preußischen Bauern erlasse ich folgendes Dekret. Baut Kartoffeln an, sonst erwarten euch harte Strafen.
Zur gleichen Zeit geißeln Kirchenvertreter Anbau und Verzehr der Kartoffel.
Die Kartoffel ist aus dem Speichel des Teufels geboren und beherbergt die Sünde. Früher oder später wird jeder Kartoffelesser den geistigen und sittlichen Niedergang erleiden.
Dennoch kann die Kirche den Siegeszug der Knolle aus Südamerika nicht aufhalten. 1890 werden in Deutschland rund 1 Kilogramm Kartoffeln pro Kopf und Tag verzehrt. Aus dieser Zeit stammt auch die Weisheit.
Maxima diametraler Extension beim superben subterranen Produkt germaner Agrokultur korrelieren reziprok mit intellektueller Kapazität possessiv assoziierter Agrarproduzenten.
Was? Krieg keinen Nagel in der Wand, aber kluge Sprüche kloppen.
Man könnte allerdings auch sagen,
die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln.
Heute werden jährlich weltweit rund 300 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die gelbe Knolle enthält viele Vitamine und ist nicht nur lecker, sondern vor allem ein unverzichtbarer Fitmacher auf dem Speiseplan. Woher kommt die Lakritze? Der feine Sand eines heißen Wüstensturms macht bisweilen auch vor der Kehle eines ägyptischen Pharaos nicht Halt.
Diener, bring mir das braune Gold. Schnell.
Edler, gütiger, liebenswerter, großmütiger und herzensguter.
Lass die Süßholzraspelei. Diener, gib mir das Zeug endlich.
Natürlich, edler Pharao, hier.
Tut das gut.
Bei der Öffnung des Grabes von Tutanchamun im Jahr 1922 findet man in der Grabkammer eine Wurzel des Süßholzstrauches. Das braune Gold genannte Lakritz muss dem ägyptischen Pharao so wichtig gewesen sein, dass er es auch nach dem Tod noch bei sich wissen wollte. Die heilende Wirkung der Lakritze ist jedoch nicht nur den alten Ägyptern bekannt. Auch die Römer schwören auf die Wunderkräfte der Süßholzwurzel.
Legionäre! Sobald wir die Alpen in Richtung Norden überqueren, um die Barbaren und Germanen zu unterwerfen, stecke jeder genügend Lakritze in sein Marschgepäck. Es hilft gegen Sodbrennen, Magengeschwüre und löscht den Durst.
Die Rinde der Süßholzwurzel enthält einen Stoff, der eine 50-fach stärkere Süßkraft besitzt als Rohrzucker. Kein Wunder, dass bereits 1614 die ersten Lakritztaler auf den Märkten in England angeboten werden.
Esst Lakritze, sie ist gut bei Hitze. Kauft meine süßen Taler, sonst werden eure Hüften schmaler.
Dem Durchbruch zur massentauglichen Süßigkeit verhilft der Lakritze jedoch erst im Jahr 1760 ein englischer Apotheker namens George Dunhill.
So, noch ein wenig Zucker zu dem süßen Wurzelsaft. So, und ein wenig Schüttern. Und schon ist die klebrige Leckerei fertig.
Im Jahr 2005 finden moderne Wissenschaftler heraus, dass Lakritze sogar in der Lage ist, unangenehme Herpesviren zu bekämpfen.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Professor Dr. Heinrich Schimmelpfennig. Ich möchte Ihnen empfehlen, vor jedem Rendezvous, das darauf angelegt ist, die Lippen des Partners mit den eigenen zu verschmelzen, mindestens eine Familienpackung Lakritze zu verspeisen. Dankeschön.
Hier irrt Professor Dr. Heinrich Schimmelpfennig leider. Die nötige Dosis, um sich vor Lippenherpes zu schützen, ist durch normalen Lakritzkonsum nicht zu erreichen. Zudem ist vor übermäßigem Lakritzkonsum zu warnen. Der Süßstoff in der Wurzelrinde kann bei übermäßigem Genuss zu Bluthochdruck und Kopfschmerzen führen.
Oh Mann, brummt mir der Schädel. Oh, dabei habe ich doch nur 3 Kilo Lakritze gegessen.
Lakritzprodukte mit einem erhöhten Süßanteil müssen in Deutschland deshalb als sogenanntes Stark-Lakritz gekennzeichnet werden und dürfen nur in Apotheken verkauft werden. Woher kommt der Kaffee? Der Legende nach wird die Kaffeebohne im 9. Jahrhundert nach Christus von einem äthiopischen Hirten entdeckt.
Was ist denn bloß mit meinen Tieren los? Die Sonne ist seit Stunden untergegangen und sie zeigen nicht die geringsten Anzeichen von Müdigkeit, sondern benehmen sich, als wäre heller Tag.
Als er der Sache nachgeht, entdeckt der Hirte einen Strauch mit kleinen roten Früchten, von denen die Tiere gegessen haben. Ein Mönch von einem nahegelegenen Kloster, den er um Hilfe bittet, unternimmt einen Selbstversuch. Er kocht die kleinen roten Früchte zu einem heißen Sud und trinkt davon.
Nun ja, ein wenig bitter zwar, aber dafür fühle ich mich plötzlich wieder frisch und munter. Alle Müdigkeit ist wie von Geisterhand von mir abgefallen. Yippie!
Dass nicht die roten Früchte, sondern die darin liegenden Bohnen für die belebende Wirkung verantwortlich sind, entdecken die Menschen erst später. Im 11. Jahrhundert rösten jemenitische Araber erstmals Kaffeebohnen. Der Arzt und Philosoph Ibn Sina preist den Kaffee in dieser Zeit als heil- und stimulierendes Mittel.
Allahu Akbar, Allah. Gläubige Brüder und Schwestern des Islam, trinkt Kaffee. Er belebt den Geist und hält euch wach. Meidet hingegen den trunkenen Genuss des Weines. Labt euch lieber an der schwarzen Tinte Mohammeds. Akbar.
Schon bald wird der Kaffee nur noch als Wein des Islam bezeichnet. Im gesamten arabischen Raum und im Osmanischen Reich eröffnen Schulen der Weisheit, in denen diskutiert und Kaffee geschlürft wird. Haupthandelsstadt für die belebende Bohne ist die Hafenstadt Mokka. Das erste Kaffeehaus der Welt eröffnet im Jahr 1530 in der syrischen Stadt Damaskus seine Tore.
Heute Neueröffnung, das erste Kaffeehaus der Welt. Kommt und genießt eine unvergessliche Happy Hour. Bis zum Sonnenuntergang, jeder Kaffee, nur die Hälfte. Jeder Kaffee, nur die Hälfte.
Im Jahr 1631 findet die erste Kaffeeprobe in Deutschland statt. Ein Amsterdamer Kaufmann schickt seinem Kollegen in Merseburg ein wenig gemahlenen Kaffee zu. Leider brüht die Frau des Merseburger Händlers die erste Tasse auf deutschem Boden aus Unwissenheit mit Hühnerbrühe auf.
So, liebe Frau, nun lass mich kosten von dem sagenumwobenen schwarzen Gold aus dem Orient. Welch gräulicher Geschmack! Nie und nimmer wird sich dieses arabische Gesöff in Deutschland durchsetzen.
Eine komplette Fehleinschätzung, wie sich schon bald herausstellt. 1673 wird in Bremen das erste Kaffeehaus Deutschlands eröffnet. Kaffeehäuser kommen in ganz Europa in Mode. Dennoch gibt es Kaffeekritiker, die von Papst Clemens VIII. Fordern, den heidnischen Trunk zu verdammen. Doch das christliche Oberhaupt reagiert anders als erwartet.
Dieser Trunk ist so köstlich, dass es eine Sünde wäre, ihn den Ungläubigen zu überlassen. Wir wollen den Satan bezwingen und den Kaffee taufen.
Nur der preußische König Friedrich der Große will sich mit der aufkommenden Kaffeemode nicht abfinden. Im 18. Jahrhundert verbietet er das Kaffeetrinken und stellt Kaffeeschnüffler an, die durch die preußischen Städte ziehen, um illegale Röstereien zu erriechen.
Riechst du das?
Was?
Na das.
Was denn?
Kaffee. Ich rieche Kaffee.
Nee, ich rieche nichts.
Jetzt rieche ich auch nichts mehr.
Trotz Friedrichs Verbot entwickelt sich Deutschland zum Land der Kaffeetrinker. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche 4 Tassen pro Tag. Damit gehört Kaffee zum beliebtesten Getränk in der Bundesrepublik. Die Kaffeetrinkernation Nummer 1 in der Welt ist jedoch Finnland. Im Norden Europas bringt man es auf stattliche 5 Tassen pro Tag und Person. Woher kommt der Kakao? Am 15. August 1502 begegnet Christoph Kolumbus auf seiner 4. Amerikareise einem Handelskanu der Maya. Kolumbus lässt das Kanu entern und die Ladung zu sich an Bord bringen.
Enter, Kommandomänner! Bringt mir alles, was das Kanu geladen hat!
Dabei beobachtet Kolumbus, dass die Maya vor allem eine bohnenähnliche Samenart besonders sorgfältig behandeln.
Was hat dieses seltsame Verhalten zu bedeuten? Sobald eine Bohne auf den Schilfboden fällt, bücken sich sofort mehrere Eingeborene, um sie wieder aufzuheben.
Da Kolumbus keinen Dolmetscher an Bord hat, kann er das Geheimnis nicht lüften. Er weiß nicht, dass es sich bei den begehrten Samen um Kakaobohnen handelt, die in Mittelamerika seit Jahrhunderten als Geld- und Zahlungsmittel benutzt werden.
Was gibst du mir für ein Kaninchen, mein aztekischer Bruder?
Für ein Kaninchen? 100 Kakaobohnen, mein Bruder vom Stamm der Maya!
Und was bekomme ich für einen Truthahn?
Für einen Truthahn gebe ich dir 200 Kakaobohnen!
Und was gibst du mir für eine Kakaobohne?
Für eine Kakaobohne? Eine Kakaobohne natürlich!
Bei den Azteken gilt der Kakaobaum als heiliges Geschenk des Gottes Quetzalcoatl. Der Genuss der Bohnen ist deshalb der aztekischen Oberschicht vorbehalten. Als der spanische Konquistador Hernán Cortés Anfang des 16. Jahrhunderts die Schatzkammer des letzten Aztekenkönigs Moctezuma plündert, findet er 25.000 Zentner Kakao.
Diese Azteken, was sie an den Kakaobohnen finden, ist mir rätselhaft. Ich will Gold, Gold und Silber.
Im Gegensatz zu Cortés erweckt die Kakaobohne bei den meisten anderen Europäern durchaus Wohlgefallen. Zunächst wird der Kakao in Europa jedoch als Heilmittel in Apotheken vertrieben.
Es stärket nämlich der Kakao den Magen, macht Lebensgeister hurtig, verdünnt die Säfte, stärket das Haupt und lindert Schmerzen.
Entscheidend für die weitere Verbreitung des Kakaos als Genussmittel ist erst die Erkenntnis, dass er mit Rohrzucker noch süßer schmeckt. Nach dieser Entdeckung wird der Kakao zum Lieblingsgetränk von europäischen Fürsten, wie Frankreichs König Ludwig dem 14.
Ich liebe Kakao. Es ist das süßeste und edelste Getränk, das je meinen verwöhnten königlichen Gaumen benetzte. Mehr davon.
Im Bürgertum kann sich der Kakao zunächst jedoch nicht durchsetzen. Er gilt als Getränk der verhassten Könige und Fürsten.
Als einfacher Bürger, der die Last des Staates auf seinen Schultern trägt, trinke ich ausschließlich Kaffee. Erst wenn der Kopf des Königs rollt, werde ich das süße Gesöff der Adligen und Pfaffen kosten.
Entscheidender als die französische Revolution ist für den Kakao jedoch eine Erfindung des Holländers Van Outen. Er entwickelt 1828 eine Methode, den Kakao zu entölen und seine Bitterstoffe zu mildern.
Der Kakao ist doch viel zu schade, um ihn als Getränk zu verschwenden. Durch mein Entölungsverfahren wird der Kakao auch als leckere Süßspeise den Weg zu den Menschen finden. Lecker. Schokolade.
Heute weiß man, dass einige Stoffe in den Kakaobohnen das zentrale Nervensystem stimulieren und eine leicht euphorische Wirkung haben. Zudem kann Kakao zu einer Senkung des Blutdruckes beitragen.
Das heißt, ich kann Schokolade futtern, bis die Schwarte kracht? Ist doch gesund, oder?
Nicht ganz. Die blutdrucksenkende Wirkung setzt nur bei Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil ein. Zu viel Schokolade ist wegen des hohen Fettanteils leider auch nicht gesund.
Schade.
Die größten Kakaoproduzenten kommen heute aus Südamerika und Westafrika. Mit über 1,2 Tonnen Kakao jährlich ist die Elfenbeinküste Spitzenreiter unter den kakaoproduzierenden Ländern. Woher kommt die Wurst? Im 8. Jahrhundert vor Christus kommen im antiken Griechenland äußerst ausgefallene Sportwettkämpfe in Mode, bei denen es delikate Preise zu gewinnen gibt.
Hiermit erkläre ich die 27. griechischen Wurstwettkämpfe für eröffnet. Jeder Sieger einer sportlichen Disziplin erhält einen schmackhaften Wurstkranz als Belohnung.
Doch auch die alten Römer erweisen sich als regelrechte Wurstliebhaber. In ihren antiken Küchen erfinden Meisterköche immer wieder neue Wurstrezepte.
So, zack, zack, ein wenig Kalbshirn hier. Eier rein, ein bisschen Wolfsmilch, Salz auch noch mit bei und Pfeffer. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das Ganze kommt in einen Schweinedarm. So, zack. Und schon, Nora, du kannst schon mal einen Tisch decken, ist die neueste Wurstsorte für die Hohen Herren im Senat fertig. Lecker, ganz einfach, ganz lecker.
In Deutschland werden Wurstwaren erst im 11. Jahrhundert nach Christus populär. Bereits in dieser Zeit steht die Bratwurst an erster Stelle in der Gunst der Deutschen.
Frische Leberwurst, frische Blutwurst hier, frische Fleischwurst. Kauft, Leute, kauft Wurst. Die macht der Damen Wangen rosig und der Herren Bäuche stattlich. Kauft Wurst, Leute.
Haben der Herr Markthändler auch frische Bratwurst im Angebot?
Frische Bratwurst, aber liebes Fräulein, kauft Leberwurst oder Blutwurst. Sie werden eure Wangen zum Glühen bringen oder dem Mahl wohlig nähern. Bratwurst.
Aber ich will Bratwurst.
Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst. Immer nur das Bratwurst. Mensch, kauft doch mal die anderen leckeren Würste hier aus meinem wohlfeilen Angebot. Hier, Gesichtswurst für Kinder. Damit sie sich freuen, hier mit Gesichtern drauf. Ich hab alles da, Mensch. Bratwurst, Müllerwurst.
Nein, ich will Bratwurst.
Ein großer Bratwurstfreund ist auch der Wittenberger Reformator Martin Luther. Allerdings nimmt er es im 16. Jahrhundert mit dem Bezahlen nicht immer so genau. Nach dem Verzehr einer Bratwurst in Erfurt verlässt er die Gaststätte ohne zu bezahlen. Der Wirt vermerkt daraufhin angeblich empört mit Kreide an seiner Gaststättentür.
Hier aß Martin Luther eine Bratwurst, ohne das erforderliche Entgelt zu entrichten. Verdammten Promis.
Aus Luthers nicht bezahlter Bratwurst entwickelt sich später das Sprichwort »jemandem etwas ankreiden«. Heute gibt es allein in Deutschland knapp 50 verschiedene Bratwurstsorten. Eine besondere Form der Brühwurst bereitet am 4. September 1949 die Berlinerin Hertha Heuwer an ihrem Imbissstand in Charlottenburg zu.
Hier, bei mir ist die Wurst immer am besten. Also ich weiß, wie man das macht, da können Sie drum verlassen. Das wird ja überall nicht so ernst genommen. Aber bei mir ist das was anderes. Ich nehme Tomatenmark, bisschen Currypulver, bisschen Worcestersoße bei, ein paar Gewürze darüber, bisschen mischen sorgfältig alles und übergieße die gebrühte Wurst damit. Das ist einfach und lecker.
Frau Heuwer lässt sich das Rezept für ihre neue Wurstsoße rund 10 Jahre später unter dem Namen
Chill Up
patentieren. Doch Karriere macht ihre neue Wurstkreation unter dem geläufigeren Namen
Currywurst. Einfach Currywurst.
Frau Heuwer macht's am besten, du brauchst nochmal zu testen die Currywurst. Currywurst.
Heute kann man weltweit unter mehr als 1500 verschiedenen Wurstsorten auswählen. Ob Brüh-, Koch- oder Rohwürste. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Woher kommt der Senf? Bereits im 6. Jahrhundert vor Christus schwört der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras auf die stärkende Wirkung einer krautigen, gelb blühenden Pflanze.
1 + 2 = 4? Nein, das kann nicht sein. 1 + 2, vielleicht 2? Nein, das ist auch falsch. Ich brauche ein paar Senfkörner. Hier sind...
Natürlich, beim Zeus. Warum bin ich nicht viel früher darauf gekommen? 1 + 2 = 3, ja klar.
Die aus China nach Europa importierte Senfpflanze wird in der Antike nicht nur zur Stärkung des Verstandes benutzt, sondern vor allem als Heilmittel. Dass die zerstoßenen Senfsamen gemischt mit Öl, Essig, Honig und Wasser auch eine äußerst schmackhafte Speisepaste ergeben, entdeckt zuerst der römische Schriftsteller Columella im 1. Jahrhundert nach Christus.
Bei Jupiter, diese leckere Paste ist viel zu schade für meine Hühneraugen und schmerzenden Glieder. An einem gebratenen Fasan vermag sie meinen Körper viel mehr zu schmeicheln.
Im Jahr 795 kommt durch Karl den Großen auch Deutschland in den flächendeckenden Genuss der weißen und schwarzen Senfsamen.
Schreiberling, spitze deinen Federkiel und halte fest, was ich zu sagen habe.
Sehr wohl, ehrwürdiger Kaiser.
Hiermit befehle ich Karl der Große, Kaiser von Gottes Gnaden, den Senfanbau im ganzen Land.
Oh, ehrwürdiger Kaiser, euer Großmut kennt keine Grenzen. Ich liebe Senf.
Schweig, unwürdiger Schreiberling. Du bist zum Schreiben hier, nicht um dich an meinen Worten zu erfreuen.
Ist dir schon gut, ehrwürdiger Kaiser.
Karls französischer Kollege Ludwig XI. Geht sogar nie ohne ein Senftöpfchen um den Hals aus dem Haus.
Alle, alle, es ist Zeit, mein König. Eure Truppen warten bereits auf euch, um in den Krieg zu ziehen.
Mon Dieu!
Ich finde mein Senftöpfchen nicht. Ohne mein Senftöpfchen kann ich den Palast nicht verlassen.
Wir werden euch ein neues Töpfchen besorgen, aber nun alle, wir müssen los.
No, es muss mein Senftöpfchen sein. Wer weiß, wie lange wir von zu Hause weg sind. Ganz ohne Senf, oh, das ist ganz und gar undenkbar, mon Dieu.
Um eine gleichbleibend hohe Senfqualität zu garantieren, wird im 13. Jahrhundert der französischen Stadt Dijon das Monopol auf die Senfherstellung zugesprochen. Da Pfeffer und Chili in dieser Zeit in Europa noch kaum verfügbar sind, gehört der Senf zu den begehrtesten Gewürzen. Papst Johannes der 22. schafft im Vatikan deshalb sogar einen neuen Posten.
Mein lieber Neffe, es ist an der Zeit, dir im Namen Gottes eine Aufgabe zu übertragen, die dich zu einem der wichtigsten Menschen unter dem Himmelszelt machen wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ernenne ich dich zum großen päpstlichen Senfbewahrer.
Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Verleiht dem Senf sogar ein eigenes Wappen. Und in Deutschland öffnet im Jahr 1726 die erste Senffabrik in Düsseldorf ihre Tore. Als prominenter Senfliebhaber gibt sich Ende des 19. Jahrhunderts Reichskanzler Otto von Bismarck zu erkennen.
Bismarck-Heringe können mir gestohlen bleiben. Was ich wirklich brauche, ist Senf. Frankfurter Würstchen mit Senfen. Es gibt nichts, was ich lieber esse.
Heute kann man aus Dutzenden Senfsorten auswählen. Ob mittelscharfer, scharfer oder süßer Senf, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und wer Senf isst, tut sogar noch etwas für seine Verdauung. Senf steigert die Produktion von Speichel und Magensäure und macht schwere Speisen bekömmlicher. Woher kommt die Nudel? Rund 2000 Jahre vor Christus erfreuen sich die Einwohner einer kleinen Stadt am Gelben Fluss in Nordwestchina an einer delikaten, neuen Speise.
Ach, sag Frau, was sind das für seltsame, dünne Fäden in meiner Hühnersuppe? Die verstehen meinen Gaumen in erfreulichster Weise zu verwöhnen.
Die Fäden haben noch keinen Namen, Mann. Aber alle unsere Nachbarn kochen sie bereits und loben sie in den höchsten Tönen.
Egal wie sie heißen, Frau. Diese leckeren Fäden will ich von nun an immer auf dem Tisch haben.
Die dünnen chinesischen Fäden werden erst über 2000 Jahre später zu ihrem heutigen Namen kommen. Während man sie in China aus Hirse herstellte, bereiten die Sizilianer sie im frühen Mittelalter aus Hartweizengrieß, Wasser und Salz zu.
Für gute Teig, ich brauche Weizen, der hart ist wie Muskeln von sizilianischem Machismo, Keine Weizen, der weich ist wie Herz von sizilianischer Mama. Mit weichem Weizen brauchst du Eier, damit der Teig klebt wie Ball an Fuß von Michael Ballack. Bah! Harte Weizen ist die gute.
Der arabische Geograf Al-Adrisi berichtet im 12. Jahrhundert von einer fadenförmigen Speise aus Hartweizengrieß, der in Sizilien an jeder Ecke zu finden ist.
Man nennt die schmackhaften Weizenfäden Nudeln, was so viel wie Knoten heißt. Der Ursprung des Namens soll in der Art der Zubereitung des Knetens liegen.
Wenig später kehrt der Venezianer Marco Polo von einem langjährigen Aufenthalt in China zurück nach Norditalien und behauptet, die Nudel am Hofe des Kaisers Kublai Khan entdeckt zu haben. Die Sizilianer reagieren empört auf seine dreiste Behauptung.
Marco Polo, dieser feige Schwindler, der norditalienische Risotto-Esser mit dem Gewissen einer schleimigen Kröte lügt wie ein altes venezianisches Waschweib. Die Nudeln haben wir Sizilianer erfunden, Prato Pasta.
Dass Nudeln durch Trocknen haltbar gemacht werden können, entdecken jedoch nicht die Sizilianer, sondern die Araber. Auf ihren langen Karawanentrips durch die Wüste eignen sich unverderbliche getrocknete Nudeln bestens als Grundnahrungsmittel.
Was lädst du auf unsere Kamele, Al-Omar? Fisch und frisches Hammelfleisch?
Ja, Al-Hammar. Der Fisch und das frische Hammelfleisch werden uns sicher durch die Wüste bringen.
Al-Omar, Idiot. Fisch und Hammelfleisch werden verderben. Wir werden den Hungertod in der Wüste sterben. Pack getrocknete Nudeln auf die Kamele. Nichtswürdiger Sohn einer bemitleidenswerten Mutter. Allahu Akbar.
Ist der schon gut.
Die Heimat der Nudel bleibt jedoch Italien. Nudelhauptstadt wird im 18. Jahrhundert Neapel. Sogar der neapolitanische König Ferdinand IV. Kann sich der Beliebtheit des Arme-Leute-Essens nicht verweigern. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts sitzt er in der Königsloge des Teatro San Carlo und isst unter dem Beifall der verblüfften Zuschauer seine Nudeln mit den Händen.
Ich, Ferdinand IV., bin euer König. Das ist wahr. Doch die Nudel, Neapolitaner, ist eure Königin. Verehrt sie und huldigt ihr.
Nicht nur die Neapolitaner kommen Ferdinands Forderung nach. Auch im norditalienischen Genua findet man Geschmack an der Nudel. Im Jahr 1825 gründet der Genuese Paolo Agnese die erste Nudelfabrik der Welt. Gut ein halbes Jahr später öffnet die erste deutsche Nudelfabrik ihre Tore.
Schluss mit der ewigen Kartoffelesserei. Esst Nudle aus meiner Fabrik und fühlt euch wie im sonnigen Italien. Nudle sind gesund und machen satt.
Deutsche Nudeln werden jedoch im Gegensatz zu ihren italienischen Schwestern aus weichem Mehl und Eiern hergestellt. Die bekanntesten deutschen Nudeln sind zweifelsfrei schwäbische Spätzle, die bereits im 18. Jahrhundert erstmals auf den Tisch kamen. Obwohl heute jeder Deutsche rund 5 Kilo Nudeln pro Jahr in sich hineinschaufelt, wohnen die fleißigsten Pastaesser noch immer in Italien. Dort verzehrt jeder Einwohner 28 Kilo Nudeln im Jahr. Woher kommt der Spargel? Rund 2000 vor Christus gilt es als besonderer Liebesbeweis, seiner Liebsten beim Rendezvous die Füße in Spargelwasser zu baden.
Er muss mich wirklich lieben. Er badet meine Füße in Spargelwasser.
Konfuzius sagt, willst du eine Frau vernaschen, musst du jemand Spargel waschen.
Doch auch den Gaumen der Liebenden vermag das edle Gemüse zu verwöhnen.
Oh, lecker.
In Ägypten erklären die Pharaonen den Spargel wegen seines vollmundigen Geschmacks gar zur Götterspeise. Und auch die Römer können nicht genug von den grünen und weißen Gemüsestangen bekommen. Auf den antiken Märkten überbieten sich die Händler mit immer neuen Höchstpreisen.
Kommt zu mir! Frischer Spargel! Frischer Spargel! Ganze 100 Denare das Kilo! Ha! Ganze 100 Denare! Kommt zu mir, Römer! Bei mir kostet das Kilo über 200 Denare!
Der römische Kaiser Diokletian fühlt sich deshalb im 4. Jahrhundert nach Christus genötigt, eine Spargel-Höchstpreisverordnung zu erlassen.
Schluss mit dem Wucher! Nimm das, Preistreiber! Und du auch, geldgieriger Händlerwicht! Ab jetzt das Kilo nur noch 50 Denare auf allen Märkten!
Ein spezieller Eiweißstoff im Spargel bewirkt, dass nach dem Genuss der Harn einen stechenden, markanten Geruch bekommt. Für die Menschen des Mittelalters ist das der Beweis, dass sie alle kranken Stoffe in ihrem Körper ausgeschieden haben und wieder gesund sind.
Oh, Mann, stinkt das. Ich muss wohl wieder gesund sein.
Später wird der Spargel deshalb auch Polizist der Niere genannt. Die ersten großflächigen Spargelanbaugebiete in Deutschland entstehen im 17. Jahrhundert im badischen Raum, in der Gegend von Braunschweig und rund um Berlin.
Also ich esse Spargel für mein Leben gerne, ja, da gibt's nichts dazwischen. Ich meine, ihr könnt mal reinlegen, Wanne einlassen, Spargel rein, rinlegen, Stunde drin liegen, ein Traum. Wenn man es danach noch essen kann.
Mit 17 Kalorien auf 100 Gramm gehört der Spargel zu den kalorienärmsten Gemüsesorten.
Ich esse Spargel kiloweise, ja, und nehme kein Gramm zu, das ist ein Wunder, das ist es doch. Mehr brauche ich nicht. Essen, nicht dicker werden, Traum.
Nicht nur wegen seines guten Geschmacks gehört der Spargel deshalb zu den beliebtesten Gemüsearten in Deutschland. Er bringt den Stoffwechsel in Schwung und entwässert.
Na schade ist nur, pünktlich zum 24. Juni in jedem Jahr ist die Spargelsaison wieder vorbei. Ja? Dann ist Sense mit dem schönen Gemüse. Aber bis dahin, hau ich rein, was geht.
Woher kommt die Erbse? In der Steinzeit gehört die Erbse zu den Grundnahrungsmitteln der frühen Ackerbauern. Die Verehrung des proteinreichen Gemüses findet ihren Ausdruck angeblich in der mystischen Gestalt des germanischen Erbsenbären.
Mächtiger Erbsenbär, der du vom Gott des Donners zu uns geschickt wurdest. Wir Germanen danken dir für die reichhaltige Ernte köstlicher Erbsen.
Erbsen.
Doch auch in Syrien, Griechenland und in der Türkei genießt man schon früh die kleinen Samen der Erbsenpflanze. Der griechische Arzt Dioskorides empfiehlt im 1. Jahrhundert nach Christus Erbsenmehl als Heilmittel gegen Hunde und Schlangenbisse.
Wenn dich ein Hund oder eine Schlange beißt, so streue Erbsenmehl auf die Wunde oder fertige ein Pflaster aus Erbsenmus und Honig.
Als Fruchtbarkeitsmittel ist die Erbse hingegen kaum tauglich. Im Gegenteil, wie die meisten Hülsenfrüchte enthält sie Phytoöstrogene, die Fruchtbarkeit bei Säugetieren herabsetzen. In Indien werden Suppen aus Erbsenhülsen deshalb bereits früh als empfängnisverhütendes Mittel benutzt.
O Rashid, heute Abend wollen wir wieder das Kopfkissen miteinander teilen.
Oh, aber Frau, wir haben doch schon 9 Kinder. Ein 10. wird zu viel für uns.
Dann müssen wir viel Suppe aus Erbsenhülsen essen.
Nicht schon wieder Suppe aus Erbsenhülsen. Ich will nicht mehr.
Dass die Schalen auch andere Nebenwirkungen haben, bleibt kaum einem Erbsenesser verborgen. Im Mittelalter lautet deshalb ein geläufiger Spruch der Mönche:
Die Erbsen mit den Schalen machen dem Darme Qualen.
Trotzdem ist die Erbse im Mittelalter das meistgegessene Gemüse in Deutschland. Im 17. Jahrhundert werden die ersten Sorten gezüchtet, die nicht mehr zu Mus gekocht werden müssen, sondern unreif und grün gegessen werden können. Vor allem am Hof des französischen Sonnenkönigs Ludwig dem 14. erfreuen sich diese neuen Erbsen größter Beliebtheit.
Mon Dieu, bei allem, was ich mir bisher in meinen königlichen Leib geschlagen habe, gehört diese kleine grüne Erbse eindeutig zum Besten. Mmh, bon.
Auch in Märchen wird die Erbse in der Folgezeit verewigt. So etwa in Hans Christian Andersens Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Ihre zarte, empfindliche Haut kann eine Erbse durch etliche Polster und Kissen erspüren. Andersens Märchen ist ein Hinweis darauf, dass die Erbse bereits seit Jahrhunderten als hautpflegendes Schönheitsmittel benutzt wird.
Oh Mann, es ist total öde. Voll crazy. Ich habe schon wieder einen Pickel auf der Nase. Mom! Mama! Ich brauche sofort eine Gurkenmaske. Oh Mann, sofort! Oh.
Kind, nimm Erbspüree. Das hat schon deine Großmutter benutzt. Hilft viel besser.
Heute werden jährlich rund 20 Millionen Tonnen Erbsen geerntet. Führend in der Produktion von Erbsen sind Indien, China und Kanada. Die Bundesrepublik liegt nach Frankreich auf Platz 2 der größten Erbsenproduzenten in der Europäischen Union. Woher kommt der Spinat? Im 9. Jahrhundert nach Christus bringen arabische Kaufleute eine großblättrige Pflanze aus Persien mit nach Spanien.
Was soll ich mit dieser seltsamen Pflanze anfangen, mein arabischer Bruder?
Du kannst sie auf dem Markt verkaufen, mein spanischer Bruder.
Aber sie besitzt nur grüne Blätter, mein arabischer Bruder. Niemand wird sie mir abkaufen.
Du hast recht, mein spanischer Bruder. Sie besitzt nur grüne Blätter, Mann. Aber sie sind von delikatestem Geschmack.
Tatsächlich schwärmt schon bald halb Europa von den lieblichen Gaumenfreuden, die der Spinat zu bereiten vermag. Als Katharina von Medici im Jahr 1533 ihre Heimatstadt Florenz verlässt, um sich mit dem König von Frankreich zu vermählen, will sie keinesfalls auf ihren geliebten Spinat verzichten.
Richte deinem Herrn, dem König von Frankreich, aus, dass ich ihn nur heiraten werde, wenn meine Spinatköche mit in seine Heimat reisen dürfen.
Aber ehrwürdige Fürstin, als Abgesandter des französischen Hofes versichere ich euch, dass es in Frankreich ganz ausgezeichnete Köche gibt.
Ich bestehe darauf. Meine Spinatköche kommen mit. Oder es gibt keine Hochzeit.
Vielleicht möchten eure Hoheit nur eine einzige Mal von der Kunst unserer französischen Köche kosten.
Nein, nein, nein! Das will ich nicht, das will ich nicht. Ich will meine Spinatköche.
Und sie bekommt sie. Seit Katharina von Medicis Hochzeit mit dem König von Frankreich nennt man alle Speisen, die auf einem Spinatbett serviert werden, deshalb Florentinerart. Zu einer weitreichenden Legendenbildung in Sachen Spinat kommt es im Jahr 1890. Der Schweizer Physiologe Gustav von Bunge sitzt in seinem Labor und rechnet.
1 Gramm getrockneter Spinat enthält 0,035 Milligramm Eisen. Also enthalten 10 Gramm getrockneter Spinat 0,35 Milligramm Eisen. Und 100 Gramm enthalten 3,5 Milligramm. Ich bin ein Genie!
Später gehen Wissenschaftler davon aus, Bunge habe frischen Spinat untersucht, der zu 90% aus Wasser besteht. Ohne seine Arbeit zu kontrollieren, übernehmen sie seine Ergebnisse und dichten frischem Spinat einen 10-fach höheren Eisengehalt an, als er tatsächlich besitzt. In die Eisenfalle tappt 1929 auch der amerikanische Cartoonist Elsie Seeger.
Eine Pfeife braucht er. Ein Seemannshütchen, Glubschaugen und Spinat. Immer wenn er eisenhaltigen Spinat aus der Dose schlürft, wachsen ihm Bärenkräfte. Ja, genau so mache ich. Popeye soll er heißen.
Nach Popeyes Spinatabenteuern steigert sich der Absatz von Spinat in den USA um rund ein Drittel. Doch selbst nach der Erkenntnis, dass im Spinat sogar weniger Eisen enthalten ist als in Schokolade, bleibt der Konsum von Spinat stabil.
Ob da Eisen drin ist oder nicht, das interessiert meine Schibone. Die grünen Blätter, die schmecken einfach prima. Außerdem sind Ballaststoffe, Mineralien, Vitamine und
Folsäure.
Ja, richtig, da drinne. Ich meine, jetzt sind gesicherte Erkenntnisse. Folsäure ist ja auch gut für die Nerven. Ne? Das kann jeder brauchen. Also, ich bin seitdem die Ruhe selbst.
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Spinat liegt in Deutschland bei ca. 800 Gramm. Spinat ist gesund und schmackhaft. Doch er lässt sich schlecht lagern und sollte spätestens 2 Tage nach dem Kochen gegessen sein. Woher kommt die Tomate? Als Christoph Kolumbus im März 1493 von seiner ersten Amerikareise nach Europa zurückkehrt, glaubt er nicht nur den Seeweg nach Indien gefunden, sondern auch ein botanisches Rätsel gelöst zu haben.
Heureka! Ich hab's!
Seit Jahrhunderten sind die Christen Europas auf der Suche nach jener rätselhaften Frucht, die zur biblischen Vertreibung aus dem Paradies geführt haben soll. Kolumbus ist der festen Überzeugung, diese Frucht in seinem Überseegepäck zu haben.
Edler Herr Kolumbus, halten zu Gnaden, wie werdet ihr die Frucht benennen, wenn ich fragen darf?
Paradiesapfel, natürlich, Azubi.
Erst später wird sich die ursprüngliche aztekische Bezeichnung Tomate durchsetzen. Vor allem in Nordeuropa steht man dem Mitbringsel des Kolumbus anfänglich jedoch skeptisch gegenüber.
Was? Tomate? Hä? Soll denn das sein?
Tomate?
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 Der Glaube, dass die verführerische Frucht die Menschheit bereits einmal ins Verderben stürzte, führt zu der Annahme, dass der Genuss eine unheilbare Form von Liebeswahnsinn auslöst.
Was führt dich zu mir, mein Kind?
Ich habe gesündigt, Vater.
Dann erleichtere dein Herz in der heiligen Beichte.
Ich habe gelogen.
Bete 2 Ave Maria und der Herr wird dir vergeben.
Ich habe aber auch gestohlen.
Bete 2 Ave Maria und der Herr wird dir vergeben.
Ich, Vater, ich habe eine Tomate gegessen.
Was? Raus, Unverbesserliche! Raus aus diesem heiligen Haus! Entschwinde und kehre nie zurück! Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen, 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 kommen.
In Deutschland und Frankreich ist der Verzehr von Tomaten für Mädchen und junge Frauen deshalb zunächst verboten. Was den Nordeuropäern suspekt ist, wird im Süden Europas hingegen aufs Herzlichste begrüßt.
Tomate, Tomatini, weiche Tomate, harte Tomate, große Tomate, kleine Tomate, 3,50 Schale, kauft, Leute, kauft, Tomate, Tomate!
Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts schmurgeln Spanier und Italiener erste Tomatengerichte in ihren Töpfen, um mit der aztekischen Liebesfrucht ihre Lenden in Schwung zu bringen.
Ach, Tomate, Tomate, frische Tomate, willst du machen, Amore? Brauchst du Pomodore?
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es zaghafte Versuche, die nahrhafte und gesundheitsfördernde Pflanze auch in Deutschland zu kultivieren. Da die
Tomate, die doch gerne Wärme mag und die...
Deutschland davon in der Regel nicht allzu viel zu bieten hat, scheitern die ersten Versuche kläglich. Trotz größter Bemühungen kann man sich bei fehlendem Sonnenschein auf das Wachstum der Pflanze nicht verlassen.
Mensch, jetzt wachs endlich! Wachs, du Lumpenhund! Kann aber nicht wahr sein, steht man hier sind Glieder von der Frucht. Gegossen habe ich den ganzen Tag. Jetzt wachs doch mal, du Pfeifer!
Unter den Bauern macht deshalb schnell das Wort von der
treulosen Tomate
die Runde.
Alles habe ich ihr gegeben, dem treulosen Ding. Und trotzdem will und will sie nicht wachsen.
Erst mit dem Bau von Gewächshäusern versöhnt sich die deutsche Landwirtschaft mit der eigensinnigen Pflanze und macht die Tomate zu einem der beliebtesten Gemüse Deutschlands.
Na jedoch.
Woher kommt die Pflaume? Im 4. Jahrhundert vor Christus bringt der makedonische Feldherr Alexander der Große eine wohlschmeckende, bläuliche Frucht mit in seine Heimat.
Allein wegen dieser leckeren Frucht haben sich meine Feldzüge in Asien schon gelohnt.
Zentrum des Handels mit der neuen Pflaume getauften Frucht wird die Stadt Damaskus. Vor allem Römer schwören schon bald auf die abführenden Heilkräfte der ovalen Frucht. Der römische Schriftsteller Marcus Valerius Martial dichtet in dieser Zeit die Zeilen:
Nimm Pflaumen für des Alters morsche Last, denn sie pflegen zu lösen den hart gespannten Bauch.
Vornehme Römer benutzen die gedörrten Früchte, um sich nach ausgiebigen Fressorgien Erleichterung zu verschaffen.
Ach, beim Jupiter! Bringt mir getrocknete Pflaumen. Ich bin kurz davor zum Platzen. Tun diese Pflaumen gut. Welche göttliche Erleichterung.
Den systematischen Anbau von Pflaumenbäumen verdankt Deutschland Karl dem Großen. Der Pflaumenliebhaber sorgt im 9. Jahrhundert nach Christus für die Ausbreitung der Bäume in ganz Mitteleuropa.
Untertanen! Pflanzt Pflaumenbäume. Die Früchte sind schmackhaft und erleichtern den Stuhlgang. Ich weiß, wovon ich spreche.
Im Mittelalter werden die Samen der Pflaumenkerne sogar als Hustenmittel verabreicht.
Hier, nimm ein wenig Pflaumensamen, getränkt in Wein. Und du kommst wieder zu Atem.
Ja. Hui, ich kann wieder atmen. Danke, Frau. Aber was ist denn? Mir ist plötzlich so seltsam.
Dass die Samen im Pflaumenkern giftige Blausäure enthalten, ist den Menschen des Mittelalters leider noch nicht bekannt. Als Medizin sind die Samen deshalb höchst untauglich. Die abführende Wirkung der getrockneten Früchte bleibt davon jedoch unberührt. Herzog Heinrich Sigismund von Sachsen nimmt im 17. Jahrhundert vor jeder Mahlzeit 8 Trockenpflaumen zu sich, um Unpässlichkeiten vorzubeugen.
Schon wieder ein opulentes Festbankett. Mein Gott, wie soll mein Magen das durchstehen? Diener, bring mir schnell 8 Trockenpflaumen, um die Verdauung deines Herzogs zu retten.
Die Verdauung des Herzogs ließ sich jedoch nur durch die gleichzeitige Verabreichung von Getränken retten. Trockenpflaumen ohne Flüssigkeitszufuhr sind lecker, aber leider ohne Wirkung. Heute gehört die Pflaume zu den beliebtesten Obstsorten in Deutschland. In der Europäischen Union ist die Bundesrepublik sogar der größte Produzent von Pflaumen. Woher kommt Der Zimt. Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus würzen die Bauern in Ceylon ihren Tee mit Zimt.
Lecker Tee. Lecker Zimt. Ich probiere mal. Heiß. Aber lecker.
Das bräunliche Gewürz ernten die Bauern vom Zimtbaum, dessen Rinde abgeschabt und zu kleinen Stangen gerollt wird. In Deutschland ist die fernöstliche Kostbarkeit zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt.
Zimt? Nie gehört, also was soll denn das sein? Also ich esse Dinkel.
Erst als wagemutige Kaufleute aus Ceylon mit kleinen Flößen den Weg übers Meer nach Arabien suchen, wird das braune Gewürz auch außerhalb Asiens bekannt.
Was bringst du mir mit, abenteuerlustiger Kaufmann aus dem fernen Ceylon?
Zimt, edler Pascha. Hm? Die kleinen braunen Stangen sind in unserer Heimat als Delikatesse hochgeschätzt.
So. Zimt, was? Und für was ist er zu gebrauchen? Dein Zimt?
Es lassen sich die köstlichsten Speisen damit verfeinern, edler Pascha.
Gib her und lass mich kosten, Kaufmann. Oh, welch feiner Genuss. Du hast nicht zu viel versprochen.
Manch arabischer Kaufmann verdient sich in der Folgezeit eine Menge Geld mit den kleinen Stangen aus Asien. Vor allem Römer und Griechen können nicht genug von dem neuen Gewürz bekommen. Um den Preis hochzuhalten, verschweigen die arabischen Zwischenhändler allerdings die genaue Herkunft ihrer begehrten Ware. Stattdessen erfinden sie die abenteuerlichsten Geschichten über die braunen Stangen.
In meiner geliebten arabischen Heimat gibt es die seltsamsten Dinge. Bunt glänzende Vögel, die ihre Nester aus Zimtstangen bauen. Es ist gefährlich und erfordert außerordentlichen Mut, auf hohe Türme zu klettern, um den seltenen Vögeln das edle Gewürz zu entreißen.
Erst der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama erfährt bei seiner Landung auf Ceylon im Jahr 1498 die Wahrheit über die Herkunft der kleinen braunen Stangen.
Vogelnester! Die Araber spinnen wohl, das sind Bäume! Zimtbäume!
Billiger wird das Gewürz durch die europäische Entdeckung der Zimtbäume jedoch nicht. Besonders eindrucksvoll beweist das der schwerreiche Kaufmann Jakob Fugger aus Augsburg bei einem Treffen mit Kaiser Karl V. Anfang des 16. Jahrhunderts.
Mein liebes Kaiserlein, wie steht's denn nun mit der Rückzahlung deiner nicht eben geringen Schulden bei mir?
Verehrter, großherziger, gutmütiger, edler Fugger, wie kann ich? Meine Taschen sind leer. Ich gebe Ihnen alles, was einem Kaiser würdig ist, aber Penunzen habe ich keine mehr.
Schon gut, Kaiserlein. Weil ich ein großzügiger Kaufmann bin, werde ich dir deine Schulden erlassen und den Schuldschein verbrennen.
Um seinen unermesslichen Reichtum zu demonstrieren, verbrennt Fugger den Schuldschein des Kaisers auf einem Scheiterhaufen aus teuren Zimtstangen. In den folgenden Jahrhunderten sinkt der Preis für die begehrten Stangen. Vor allem in der Weihnachtszeit kann sich deshalb jeder den Geschmack des fernöstlichen Gewürzes leisten.
Zimtsterne und Lebkuchen für alle, die nicht Fugger heißen.
Allerdings sollte darauf geachtet werden, woher der Zimt stammt. Billiger Cassia-Zimt aus China kann nämlich gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Besser ist der feinere Ceylon-Zimt.
Billig kann jeder. Ich esse nur, was gesund ist.
Alles über Lebensmittel unter www.aid-macht-schule.de.